Ja, wir wollen in dieser Stunde heute Vormittag ein wenig nachdenken über das Geschehen an Ostern, über die Auferstehung, über den Aufgang der Sonne an dem Ostermorgen, wie wir es gesungen haben. Ich möchte Ihnen den Text vorstellen aus Lukas 24, die Verse 1 bis 12. Ich möchte sie kurz verlesen, wo es um diese Auferstehung geht, wo die Frauen dann an das leere Grab kommen. An dem ersten Wochentag aber, ganz in der Frühe, kamen sie zu der Gruft und brachten die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein von der Gruft weggewälzt, und als sie hineingingen, fanden sie den Leib des Herrn Jesus nicht. Und es geschah, als sie darüber in Verlegenheit waren, siehe, da standen zwei Männer in strahlenden Kleidern bei ihnen. Als sie aber von Furcht erfüllt wurden und das Angesicht zur Erde neigten, sprachen diese zu ihnen: Was sucht ihr den Lebendigen unter den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Gedenkt daran, wie er zu euch geredet hat, als er noch in Galiläa war, indem er sagte: Der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen überliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Und sie gedachten an seine Worte. Und sie kehrten von der Gruft zurück und verkündigten dies alles den Elfen und den übrigen allen. Es waren aber die Maria Magdalena und Johanna und Maria des Jakobus Mutter und die übrigen mit ihnen, die dies zu den Aposteln sagten. Und ihre Reden schienen wie ihnen wie leeres Gerede, und sie glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf und lief zur Gruft, und als er sich hineinbeugte, sieht er nur die leinenen Tücher liegen. Und er ging nach Hause und wunderte sich über das, was geschehen war. Was sucht ihr den Lebendigen unter den Toten? Er ist nicht hier, sondern auferstanden. Er ist auferstanden. Diese wunderbare Osterbotschaft wollen wir heute Morgen in den Mittelpunkt stellen. Er ist auferstanden. Was bewirkt diese Aussage in mir oder auch in dir? Haben wir das schon so oft gehört, gelesen, dass es uns selbstverständlich vorkommt? Oder stehen wir immer noch vor dieser Aussage als einem großen Wunder, eine ganz besondere Offenbarung Gottes in seinem Sohn Jesus Christus? Wir haben uns erst oft daran erinnert, dass diese Auferstehung eingebunden ist, und auch in der ersten Stunde haben wir darüber nachgedacht. Sie ist eingebunden in den Erlösungsplan Gottes. Und auch die Männer in den weißen Kleidern, die Engel, die in dem Grab standen, haben es ja auch den Frauen verkündigt. Lukas 24, Vers 7: Der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen überliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Das ist eine Einheit, das gehört zusammen. Das können wir nicht trennen, auch wenn wir uns schwerpunktmäßig heute mit der Auferstehung beschäftigen wollen. Und die Auferstehung ist die zentrale Botschaft, die Bestätigung, die besondere Bestätigung des biblischen Evangeliums. In der ersten Stunde hatten wir schon in den Korintherbrief geschaut und einige Stellen gelesen. Ich möchte noch einmal darauf zurückkommen. 1. Korinther 15, Vers 14. Dort heißt es, und wir hatten es heute Morgen schon gelesen: Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist auch unsere Predigt inhaltlos, inhaltlos auch unser Glaube. Und der Vers 17: Wenn aber nicht Christus auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig, ihr seid noch in euren Sünden. Das heißt doch, ohne Auferstehung ist alles vergebens, was wir hier machen, was wir hier verkündigen. Ohne die Auferstehung geht das alles nicht. Und 1. Korinther 15, Vers 19, wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die Elendsten von allen Menschen. Die Auferstehung schenkt uns die Hoffnung, das Bewusstsein, dass das etwas Besonderes ist, der Abschluss dieses großen, einmaligen, einzigartigen Erlösungswerkes Gottes. Zu allen Zeiten wurde die Auferstehung unseres Herrn und die Auferstehung als solche immer wieder geleugnet. Zu Lebzeiten unseres Herrn waren es die Sadduzäer, die grundsätzlich eine Auferstehung verleugneten. In Matthäus 22, Vers 31 lesen wir davon. Da kommen die Pharisäer zu Jesus und fragen und sagten, es gebe keine Auferstehung. Und im Vers 31, im 22. Kapitel des Matthäus-Evangeliums gibt er ihnen dann diese besondere Antwort. Was aber die Auferstehung der Toten betrifft, habt ihr nicht gelesen, was zu euch geredet ist von Gott, der da spricht? Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Das gehört dazu. Der Gott, der will nicht der Gott eines Friedhofs sein, wo nur Tote liegen. Es ist ein Gott der Lebenden. Die hohen Priester, die Ältesten, erleben dann, dass das Grab plötzlich leer ist. Und als das leere Grab bekannt wurde, da verleugnen sie die Auferstehung. Sie sagten einfach, der Leichnam wurde gestohlen. Die Jünger haben ihn weggenommen. Matthäus 28 lesen wir das. Heute würden wir Fake News dazu sagen. Erfundene, erlogene Geschichten. Auch heute wird vielfach geleugnet und lächerlich gemacht, dass es eine Auferstehung gegeben hat. Mich hat am Samstag erstaunt, in der Osterausgabe des Kölner Stadtanzeigers war so eine Beilage dabei unter dem Titel Auferstanden oder die Ostergeschichte auf dem Prüfstand, der große Faktencheck zur Ostergeschichte. 6 Seiten lang. Erklärungsversuche zur Auferstehung. Größere Dummheiten habe ich selten gelesen. Und ich möchte auch jetzt keine zitieren, also so irrsinnig, was da zusammengelogen wurde und angeblich wissenschaftlich belegt wurde, dass man nur mit dem Kopf schütteln konnte. Und ich wurde erinnert an die Mittwochsstunde, wo wir uns das so am letzten Mittwoch so vor uns stand, dass es Weisen und Verständigen verborgen ist, aber Unmündigen geoffenbart wurde, dieses große Wunder der Auferstehung, das Wunder, das Gott uns erlösen möchte. In christlichen Kreisen wird es auch teilweise verneint und es wird umschrieben, diese Auferstehung. Jesus ist in unseren Herzen auferstanden, hört man in religiösen Kreisen. Auferstehung soll so ein persönliches Gefühl sein. Da passt doch was nicht übereinander mit dem, was wir in der Heiligen Schrift lesen, was wir glauben, was wir anerkennen und das wir als Sicherheit verbrieft in Gottes Wort annehmen. Warum leugnen Menschen die Auferstehung? Oder versuchen sie zu leugnen? Warum wird es relativiert, lächerlich gemacht? Ich glaube, dahinter steht eine große Angst vor den Auswirkungen. Wenn ich an die Auferstehung glaube und die Auferstehung tatsächlich Wirklichkeit ist, dann hat das Auswirkungen. Und davor haben Menschen große Angst. Denn wenn es eine Auferstehung gibt, dann ist mit dem Tod nicht alles aus. Und viele Menschen leben so und orientieren sich so in ihrem Leben, dass der Tod das Ende ist. Aber die Bibel sagt etwas ganz anderes. Und gerade in der Auferstehung wird das in besonderer Weise deutlich, dass der Tod, wie wir ihn erleben und auch sehen um uns herum, nicht das Ende ist. 2. Timotheus 1, Vers 10. Jetzt aber geoffenbart, ich muss etwas früher anfangen, Vers 9, der hat uns errettet und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde. Jetzt aber geoffenbart worden ist durch die Erscheinung unseres Heiland Jesus Christus, der den Tod zunichte gemacht, aber Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Das ist die besondere Aussage und Bedeutung. Die Auferstehung macht deutlich, mit dem Tod ist nicht alles aus. Es ist Unvergänglichkeit ans Licht gekommen. Und das wollen Menschen verdrängen. Sie wollen sich in einer Sicherheit wiegen, dass mit dem Tod alles aus ist, das Leben und die Entscheidungen des Lebens keine Folgen haben und man mit einem späteren Leben, einem weiteren Leben nicht zu rechnen hat. Das ist dramatisch und das ist traurig. Man kann davor nur warnen. Wir wollen aber den Blick richten auf uns als Gläubige. Was bedeutet das dann für uns als Gläubige? Und da gibt es ganz wunderbare Aussichten. 1. Johannes 1, Vers 3. Da formuliert der Johannes, der ja Zeuge auch dieser Auferstehung war und ist, dass in ganz einzigartiger Weise das Ergebnis der Auferstehung für uns als Gläubige. 1. Johannes 1, Abvers 1. Was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut haben und unsere Hände betastet haben, vom Wort des Lebens. Und das Leben ist geoffenbart worden und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns geoffenbart worden ist. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen ist. Sind das nicht wunderbare Aussichten, die wir mit der Auferstehung verbinden dürfen? Wenn wir an dem Grab eines lieben Angehörigen stehen, dann dürfen wir das doch weiterdenken. Dann dürfen wir doch in der Sicherheit Abschied nehmen, dass die Angehörigen, sofern sie an Jesus geglaubt haben, in diese Gemeinschaft eingegangen sind. Und wir in dieser Hoffnung auf sie schauen dürfen und sie freudig verabschieden dürfen, weil die Freude vollkommen ist in Jesus Christus. In Lukas 24 bezeugen es dann ja auch die Jünger, die nach Emmaus gegangen waren, die zwei, und dann zurückkamen zu den anderen Jüngern, dass sie ihn erlebt haben, leiblich erlebt haben, wie er mit ihnen gegangen war. Und sie kommen in dieser vollen Überzeugung zurück, der Herr ist wirklich auferweckt worden. Ein wunderbares Zeugnis, auch wieder Augenzeugen. Lasst uns jetzt gemeinsam das Lied 544 singen. Er ist Herr. Eine Geschichte der Treue. Denn von Anfang an hatte Gott ja von Urzeiten schon davon gesprochen, einen zu schicken, der den Menschen die Augen öffnet, den Menschen Hoffnung gibt. Einen, der Gottes Plan erfüllt. Einen, der Gott offenbart. Und tatsächlich, Gott ist seinem Versprechen durch und in Jesus Christus treu geblieben. Wenn wir jetzt die ganzen Menschen aufzählen wollten im Alten Testament, die diese Zusagen erhalten haben, dann könnten wir eine ganze Menge Geschichten erzählen. Die von Abraham sind uns sicher alle geläufig und auch von David. Ich möchte da nur einen Vers rausgreifen aus dem Buch Samuel, 2. Samuel, Kapitel 7, die Verse 13 bis 16. Wo Gott das ankündigt, dass er einen schicken wird, dass er jemanden als Sicherheit geben wird. Der wird meinem Namen ein Haus bauen und ich werde den Thron seines Königstums festigen für ewig. Ich will ihm Vater sein, er soll mir Sohn sein. Wenn er verkehrt handelt, werde ich ihn mit einer Menschenrute und mit Schlägen der Menschenkinder Kinder züchtigen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie von Saul habe weichen lassen, den ich vor dir weggetan habe. Und jetzt kommt die Aussage an David. Dein Haus aber und dein Königtum sollen Bestand haben für ewig. Dein Thron soll feststehen für ewig. Eine prophetische Aussage über das Haus Davids, die Gott einem David gegeben hat. David lebt nicht mehr, aber sein Haus, sein Königtum hat ewig Bestand, weil aus seiner Nachkommenschaft der Erlöser, der Retter gekommen ist, Jesus Christus. Eine wunderbare Zusage, die Gott hier verbindet und seine Treue deutlich macht, die er schon den alten Menschen, den alten Patriarchen gegeben hat in den Jahren der Geschichte Israels. Timotheus, ein geliebtes Kind des Apostels Paulus, erhält von Paulus auch eine besondere Mitgabe in der Schulung, in der ein Timotheus steht. Wir lesen das im 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 8. Dort sagt der Apostel Paulus, als er den Timotheus in dem 2. Kapitel ermuntert mit verschiedenen Dingen, einen ganz markanten Satz. Halte im Gedächtnis Jesus Christus auferweckt aus den Toten. Das ist doch was ganz Entscheidendes und Besonderes. Halte im Gedächtnis Jesus Christus auferweckt aus den Toten. Das bedeutet doch, er gibt ihm eine große Perspektive mit auf dem Weg. Denn das, was dort in Jerusalem geschehen ist, vollendet wurde, abgeschlossen ist, die Auferstehung Jesu Christi hat das bestätigt, soll der Timotheus täglich im Inneren bewegen und darüber nachdenken. Und Paulus fordert ihn fast befehlsmäßig dazu auf, halte im Gedächtnis Jesus Christus, auferweckt aus den Toten. Ein besonderes Vermächtnis für Timotheus, dem wir uns sicher anschließen können. Und interessanterweise endet der Abschnitt in 2. Timotheus 13 mit einer besonderen Ermunterung. Wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Und das ist die wunderbare Botschaft des Auferstandenen. Jesus Christus, er bleibt treu. Er bleibt dir treu. Er bleibt sich treu und seinem Vater treu. Und er bleibt seinem Wort treu. Und besonders eine Sache kann uns Mut machen und Sicherheit geben. Wenn wir untreu sind, er bleibt treu. Ist das nicht eine gewaltige Aussage, die wir mit dem Auferstandenen verbinden dürfen? Die Treue, in der er uns zur Seite steht. Und dieser Treue hat seine Jünger jetzt nach seinem Tod und seiner Auferstehung auf der Erde zurückgelassen, als er in den Himmel zurückgekehrt ist. zurückgekehrt zu seinem Gott und Vater. Aber auch hier ist er wieder treu geblieben, denn er hat die Jünger darauf vorbereitet. Er hat sie versorgt und damit hat er auch uns versorgt. Johannes 14, Vers 18. Nein, ich werde euch nicht verwaist zurücklassen, ich werde zu euch kommen. Und in dieser Zwischenzeit befinden wir uns heute. Der Herr Jesus ist von uns gegangen, auferweckt, aufgefahren in den Himmel. Aber er wird wiederkommen. Das hat er uns in seinem Wort gesagt und daran wird er sich halten. Und in dieser Zwischenzeit möchte er uns versorgt wissen. Und er hat uns drei wichtige Zeugnisse zur Versorgung mitgegeben. Erstens seinen Heiligen Geist. Wir lesen davon in Johannes 14, 15 bis 17. Wir haben uns oft daran erinnert, dass er uns seinen Geist gegeben hat, der uns in seine Wahrheit einleitet, in seine Wahrheit leitet, in besonderer Weise. Das Zweite, das haben wir in der ersten Stunde auch getan, er hat uns das Gedächtnismahl hinterlassen. Wir dürfen hier in unserer Gemeinde jeden Sonntag uns daran erinnern, dass er das Brot des Lebens geworden ist, dass er sein Blut gegeben hat für uns, bis er wiederkommt. Diese wunderbare Hoffnung, die damit verbunden ist, dass wir dieses Mahl hier zeitlich begrenzt in dieser Zeit feiern dürfen, bis er wiederkommt. Und der größte Abschluss oder ein großer Abschluss, dazu schlagen wir das letzte Buch der Bibel auf, Offenbarung 22. Die Verse 6 und 7. Und er hat seinen Engel gesandt, seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Und siehe, ich komme bald. Glückselig, die Worte der Weissagung dieses Buches bewahren. Er hat uns sein Wort, die Bibel, hinterlassen. Wir dürfen darin nachschauen. Wir dürfen forschen, wir dürfen uns leiten lassen durch sein Wort. Halte im Gedächtnis Jesus Christus auferweckt aus den Toten. Lass noch mit uns gehen an diesen Ostertagen als besondere Ermunterung an den Treuen, an den Retter, an den Erlöser, an Jesus Christus, der in vollkommener Treue seinem Gott und Vater gehorsam war, den Weg der Schmach, der Verlassenheit gegangen ist, aber den Sieg davongetragen hat, wegen dir und wegen mir, für dich und für mich. Wir dürfen dankbar auf ihn schauen, wir dürfen ihn anbeten, wir dürfen ihn im Gedächtnis halten. Halte im Gedächtnis, Jesus Christus, auferweckt aus den Toten. Lass uns das Lied 434 singen. Bleibend ist deine Treue.